Ja, die heißen Tage stehen jetzt ja vor der Tür. Die nächste Hitzewelle wartet und deswegen beschäftigen wir uns passend dazu auch mit heißen Themen im Gottesdienst in den nächsten Wochen. Es soll um Liebe gehen, es soll um Ehe, um Single sein, um Sexualität gehen. Themen, die uns alle irgendwie betreffen, mit denen wir zu tun haben. Themen, wo wir alle Prägungen haben und aber auch Themen, wo es vor allen Dingen um die Frage geht, was denkt sich eigentlich Gott dazu? Und wie gesagt, es ist kein einfaches Thema, weil wir ja alle aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen, weil wir unterschiedliche Prägungen haben, weil wir unterschiedliche Situationen haben. Jeder hat irgendwie eine Einstellung zu dem Thema und wir sind da ja auch ganz unterschiedlich. Hier sitzen ganz unterschiedliche Leute zusammen im Gottesdienst. Menschen, die verheiratet sind, die schon ganz lange verheiratet sind. Hier sitzen Menschen, die nicht verheiratet sind oder nicht mehr verheiratet sind. Menschen, die sich vielleicht, auch wenn sie schon kurz vor der goldenen Hochzeit stehen, noch fühlen wie die frisch verliebten Teenager und andere, die vielleicht auch sagen würden, ja, eigentlich ist das nur noch so eine Zweckgemeinschaft, die wir gerade haben, so die erste Liebe ist verflogen. Also Leute, die noch normal im Kopf sind. Singles, glücklich, unglücklich, verwitwet, enttäuscht, was auch immer da dazugehört. Jeder steht ja in irgendeiner Weise in Beziehungen, jeder weiß, wie das irgendwie ja eigentlich gehen soll, oder man hat zumindest die Vorstellung, wie das gehen soll. Aber wir sind ja alle Realisten. Wir wissen, es klappt ja auch nicht immer einfach so gut. Es ist nicht einfach so einfach, wie man sich denkt. Und der große deutsche Philosoph Hape Kerkeling hat in einer Rolle als Ehetherapeut einmal zum Ausdruck gebracht, als holländische Eheberaterin: Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. So ist das mit der Liebe. Da gehört eine ganze Menge dazu. Es ist also ein gewisses Wagnis, wenn man dieses Thema angeht, weil wir ja alle irgendwie davon betroffen sind. Und vielleicht, wenn du jetzt schon nur diese Worte gehört hast, Ehe, Single sein, Sexualität und so weiter, dann geht sofort in deinem Kopf so eine Warnleuchte an und du denkst, das ist mir viel zu intim. Da möchte ich hier im Gottesdienst nichts zu hören. Da möchte ich hier auch nicht drauf angesprochen werden. Die Gemeinde hat da nichts damit zu sagen. Es ist doch Privatsache, da soll mir nicht reingeredet werden. Oder vielleicht denkt auch jemand, das ist auch so ein bisschen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Er hat Sex gesagt, Sex sells. Er will doch nur Leute irgendwie in den Gottesdienst ziehen. Und am Ende geht es doch wahrscheinlich nur darum, eine verstaubte Moral anzupreisen. Oder vielleicht sagst du auch, na endlich wird darüber mal geredet. Warum haben wir da eigentlich so lange nichts davon gehört? Für alle die Themen, die wir in den nächsten Wochen anschauen werden, soll es nicht um die Frage gehen, was ist denn da eigentlich gerade so hip, was ist da modern, sondern es soll zuallererst um die Frage gehen, was sagt uns Gott eigentlich dazu? Und es wird persönlich werden, weil jeder von uns davon betroffen ist. Was hat Gott damit zu tun, wenn ich in einer Ehe bin oder auch nicht? Was hat Gott damit zu tun, wenn ich alleinstehend bin? Was hat das für mich zu sagen? Und auch wenn es um das Thema Sexualität geht, was hat das eigentlich mit Gott zu tun? Warum haben wir das? Sind wir einfach nur wie die Tiere oder ist da irgendwas anderes, was dahinter steht? Und ich glaube, dass Gott etwas zu diesem Thema zu sagen hat, weil er der Schöpfer dieser Welt ist, weil er uns als Menschen geschaffen hat, weil er uns als Beziehungswesen geschaffen hat und weil er weiß, was hier auf der Erde läuft, was auf der Erde wichtig ist und wie das Ganze gehen soll, wie Beziehungen funktionieren sollen. Und mir ist klar, dass wahrscheinlich am Ende des Tages du vielleicht auch mit nicht allem einverstanden sein wirst, was hier gesagt wird. Und du musst auch nicht mit allem sofort einverstanden sein. Ich nehme da auch gerne Proteste und Rückmeldungen entgegen. Und es ist mir am Ende auch nicht wichtig, dass du sagst, ich stimme zu 100% mit dem überein, was der Jochen hier vorne sagt. Denn mir ist es nicht wichtig, dass du eins zu eins meine Vorstellungen teilst. Mir ist es zuallererst wichtig, dass du den kennenlernst und den besser verstehst, der da dahinter steht, nämlich Jesus und Gott, der das Ganze sich gedacht hat. Ich bitte dich also, mit einer gewissen Offenheit an das Thema ranzugehen und auch wenn irgendwo mal was kommt, was nicht passt, nicht sofort zu sagen, okay, ich mache die Schotten dicht, ich höre nicht mehr weiter zu. Schau dir die Themen doch mal aus dem Blickwinkel der Bibel an. Wir gehen an all das, was wir uns anschauen werden in den nächsten Wochen, mit dieser einen Voraussetzung an all diese Themen hinein und vielleicht hilft dir das auch, das ganze Thema anzugehen. Es gibt einen Gott, der uns liebt, der uns alle liebt. Und bei all dem, was er uns an Regeln und vielleicht auch an Geboten mitgibt, dann tut er das nicht, weil er uns irgendwie knechten oder gängeln will, sondern weil er das Beste für uns will. Gott ist da, er liebt uns und er will uns das Beste. Und das hilft vielleicht auch, bei diesen Themen zuzuhören. Denn wir merken das ja vielleicht auch im eigenen Leben, die wenigsten von uns sind 100 Jahre alt, aber wenn man sich überlegt, wie hat das ganze Thema Liebe und so weiter, wie wird das vor 100 Jahren mal ausgesehen haben? Wie war das da? Wenn man sich vorstellt, heutzutage geht junge Leute zu irgendeiner Party, lernen jemanden kennen und so weiter und daten sich dann. Und wenn man das dem 100-Jährigen erzählen würde, weiß ich, 1921, ich habe da einfach irgendwie eine Frau getroffen, wir haben uns jetzt verabredet und so weiter, da würde der sagen, ach du liebes bisschen, hast du die Eltern denn auch gefragt? Da muss man doch den Vater vorher um Erlaubnis bitten. Und wenn wir in 100 Jahren jemanden fragen würden, wie hast denn du das eigentlich gemacht? Und der schaut auf unsere Zeit zurück, dann würden die sagen, ach du liebes bisschen, was warten hier für komische Leute damals? Das ist ja sowas von 2026. Also so verstaubt und so veraltet. Also solche Dinge ändern sich ja über die Jahre. Wenn man sich anhört, wie Lieder über Liebe klingen, keine Ahnung, vor 50, 100 Jahren, 200 Jahren, da wurde von Liebesverknotigung gesprochen. Heutzutage wird in irgendwelchen Liedern nur noch davon gesungen, sei nicht so scheu, auf, ab ins Bett und so weiter. So ändern sich Dinge, aber es gibt den einen, der sich nicht geändert hat in all den Jahren. Und das ist Gott, der durch all die Jahre sagt, ich habe euch geschaffen, ihr Menschen, und ich habe euch einen Rahmen gegeben, wie wir das Ganze positiv sehen sollen, wie das Ganze auch gut zu sehen ist. Der eine, der in all dem immer noch gleich ist. Und seine Regeln ändern sich auch nicht, auch wenn sich Umstände verändern. Also bitte lass dich darauf ein, dann kann dieses ganze Nachdenken zum Gewinn für dich und für deine Beziehungen werden. Und vielleicht sagst du aber auch, ja, irgendwie, es betrifft mich gar nicht in dem Sinne, ich weiß doch eigentlich schon so viel darüber, ich bin glücklich mit der Situation, in der ich stehe, ganz egal, ob es Ehe ist oder Single sein oder was auch immer, ich kann damit leben, eigentlich muss ich das doch gar nicht mehr hören, ich weiß doch alles. Ich glaube, eines der größten Probleme von uns Christen in diesen Tagen ist, dass wir denken, wir wüssten alles. Und dass wir denken, wir könnten alles voraussetzen. Aber wenn uns mal wirklich jemand fragt, warum lebt ihr das eigentlich so? Warum ist es für euch so wichtig, die Ehe zu leben? Warum ist es so wichtig, mit Sexualität bis zur Ehe zu warten? Warum ist es so wichtig, als Single auch treu und enthaltsam zu leben? Dann fallen uns meistens nicht viele Dinge ein, weil wir es verlernt haben, darüber zu sprechen. Und das ist ein Anliegen, warum wir diese Themen aufgreifen, zu sagen, wir müssen lernen, sprachfähig zu werden. Wir müssen lernen, fundierte Antworten geben zu können, und zwar Antworten, die anders sind als ist so. Das überzeugt heutzutage niemand mehr. Haben wir immer schon so gemacht. Wir müssen lernen, positive, wertschätzende, gute Antworten zu finden, und ich hoffe, dass das auch gelingt. Und heute legen wir gewissermaßen die Grundlage für die weiteren Predigten, und dazu lese ich den Predigttext aus 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 10. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Was wir so alles Liebe nennen, das ist die Überschrift über die Predigt, und wir werden in drei Schritten dabei vorgehen, sehen uns zunächst den Ursprung der Liebe an, dann den Irrweg der Liebe und danach die göttliche Neuorientierung. Also zunächst mal der göttliche Ursprung der Liebe. Es ist ja immer eine gute Frage zu fragen, wo kommt das eigentlich her, wer hat es erfunden, wo ist das eigentlich hergeschehen? Und wenn man nur an der Oberfläche kratzt, wird das oftmals nicht so viel helfen. Und so ist es auch mit der Liebe. Da lohnt es sich auch mal tiefer zu graben und tiefer auf den Ursprung von Liebe zu schauen. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen mit der Liebe? Wer hat das erfunden? Woher kommt dieses Gefühl, was wir in irgendeiner Weise ja alle kennen? Ganz egal, ob wir einen Menschen lieben oder unser Auto oder den Hund oder was auch immer es ist. Überlegen wir mal rein naturwissenschaftlich. Das würden ja viele Menschen tun, auch Menschen, die vielleicht mit Gott gar nichts am Hut haben. denken wir jetzt einfach mal, ja, ich weiß, wir sind im Gottesdienst, wir gehen davon aus, dass es Gott gibt, aber denken wir uns einfach mal einen Moment, es gäbe Gott nicht. Schauen dann nochmal so auf diese Kette, dann würden ja Leute auch sagen, wie ist alles entstanden, Evolution und so weiter, das Überleben der Fittesten, so, das muss sich immer durchsetzen, das, was wirklich einer Art hilft, das setzt sich am Ende durch, so entwickelt sich das Ganze dann. Und dann könnte man ja fragen, wo auf dieser Kette vom Einzeller hin zum Menschen, wo ist da eigentlich Liebe reingekommen? Unsere Vorfahren müssten ja rein nach der Theorie der Evolution sich irgendwann überlegt haben, zu irgendeinem Zeitpunkt X, es ist für das Überleben der Art Mensch so viel besser, dass man sich gegenseitig liebt. Das hilft unserer Spezies deutlich weiter, um da irgendwie weiterzukommen. Aber wenn ich mir diesen Trieb anschaue, dass es immer nur darum geht, wie ich überlebe, wie geht es mir besser, wie komme ich dann sehr weiter, wie komme ich weiter, wie werde ich besser, dann ist es irgendwie unwahrscheinlich, dass irgendwer das gesagt hat, ich liebe dich jetzt. Denn wahre Liebe opfert sich ja. Wir kommen gleich noch darauf. Dieses sich opfern, sich selbst letztendlich bereit sein, für einen anderen zu sterben, was ja die größte Aussage der Liebe ist, das passt ja nicht zum Überleben einer Art. Wenn sich einer umbringt, fehlt ja einer, mit dem man sich weiter fortpflanzen könnte, mit dem die Art wachsen könnte. Das stimmt irgendwie nicht. Und ich habe auch noch nie als Begründung bei einer Hochzeit gehört, dass das Ehepaar dann gesagt hat, wir wollen jetzt heiraten, weil das erhöht meine Überlebenschance. Klingt auch nicht so romantisch, oder? Die Liebe ist also kein Zufallsprodukt und in diesem Gedankenexperiment werden wir nicht fündig. Ich muss also an einen anderen Ort gehen, um nachzuschauen, wo das herkommt. Und wenn ich in die Bibel schaue, weil wir ja davon ausgehen, dass es Gott gibt und der was dazu zu sagen hat, dann finde ich da etwas anderes. Wir haben das eben schon gehört, was Johannes schreibt. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wir haben es eben immer und immer wieder gesungen. Darum sage ich es jetzt noch einmal. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Das heißt, der Gott der Bibel, der dreieinige Gott aus Vater, Sohn und Heiligem Geist, der ist wesensmäßig die Liebe. Das ist das, was diesen Gott ausmacht. Er ist Liebe in Person. So wie Wasser nass ist, ist Gott die Liebe. Das kann nicht voneinander getrennt werden. Gott ist ohne Liebe nicht denkbar. Das funktioniert einfach nicht. Die Liebe ist Gottes Idee. Nicht der Mensch hatte die Idee, sich zu lieben, sondern Gott hat diese Idee in den Menschen hineingelegt. Gott hat diese Idee, er will den Menschen lieben und er hatte ja diese Idee schon, bevor es den Menschen überhaupt gab. In sich, in dieser Dreieinigkeit, dieses Konzept, was wir Menschen ja eigentlich nicht verstehen können, eine Person und doch eins und doch drei Personen in einem, das ist die perfekte Liebesbeziehung. Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist so perfekt, dass wir es uns nicht vorstellen können. Und Jesus sagt das ja mal in einem Gebet zu seinem Vater, du hast mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt. Das war dir schon so wichtig, bevor du all das geschaffen hast, was wir heute hier auf der Erde genießen. Die Liebe Gottes, sie ist so überfließend, dass er sagt, ich brauche das nicht nur für uns drei, sondern das reicht auch noch für Menschen. Und nicht nur die ersten beiden, sondern das reicht für 8 Milliarden und keine Ahnung, wie viel es irgendwann mal noch auf dieser Erde geben. Die Liebe Gottes ist so groß, die reicht. Er schafft sich Geschöpfe, mit denen er die Liebe teilen kann, denen er Liebe schenken kann. Gott will mit uns lieben, er will mit uns lieben, nimmt uns damit hinein, damit er uns liebt und wir uns auch untereinander lieben können. Und ganz egal, wo wir als Menschen stehen, in den Beziehungen, in denen wir sind, ob wir Freunde sind, ob wir Ehepartner sind, ob Eltern ihre Kinder lieben, wir tun das, weil Gott die Liebe ist. Unsere Beziehungen, ganz egal, welche Form sie haben, sie sind ein Abbild und sollen ein Abbild sein von Gottes Liebe. Sie spiegeln das wider. Gott ist der Ursprung, ohne Gott macht Liebe keinen wirklichen Sinn. Also Gott, und das steht in der Liebesgleichung irgendwie mit drin, wenn wir Gott aus dieser Gleichung herausnehmen, dann verlieren wir den Grund der Liebe, dann verlieren wir die Basis, dass wir uns überhaupt lieben können. Und wenn wir in unseren Beziehungen leben, dann sind wir ja auch immer wieder herausgefordert, müssen uns das auch fragen, ob wir die Beziehungen so leben, dass sie mit dem Ursprung der Liebe übereinstimmen. Sind meine Gedanken, die ich dazu habe, sind meine Vorstellungen, die ich zum Thema Beziehungen und so weiter habe, sind die in Einklang, in Übereinstimmung mit dem, der es erfunden hat? Spiele ich noch nach den Regeln, die der Spielerfinder sich gedacht hat? Oder habe ich meine eigenen Regeln gemacht? Und da werden wir in den nächsten Wochen noch tiefer einsteigen. Es ist ein großes Privileg, dass wir lieben können, dass wir diese Fähigkeit haben, dass das möglich ist. Aber es ist eben auch eine Herausforderung, so zu leben, wie sich Gott das gedacht hat. Und diese Herausforderung hat damit zu tun, dass das, was die Bibel über Liebe sagt und die Vorstellungen, die da sind, dass die so oft mal mit dem im Widerspruch stehen, was heutzutage uns von allen Seiten gepredigt und weitergegeben wird, was heutzutage in der Kultur gilt. Und damit sind wir beim zweiten Gedanken, der Irrweg der Liebe. Ich habe eben schon gesagt, es gibt ein Problem, wenn wir die Grundlage rausziehen, wenn Gott als Ursprung der Liebe verloren geht, wenn er seinen Platz in der Liebesgleichung verliert. Und hier wird es etwas komisch. Es gibt Menschen, die unsere Gesellschaft unter die Lupe genommen haben, Sozialwissenschaftler, und die sind zu dem Schluss gekommen, heutzutage funktioniert das mit der Liebe etwas anders. Den Platz Gottes in der Liebesgleichung hat die Liebe selbst übernommen. Die romantische Liebe, diese Vorstellung von alles ist rosa-rot, rote Herzchen und so weiter, die ist so groß geworden, dass das der eigentliche Gott in dem Ganzen geworden ist. Dass das Gott in allem ist, dass die Liebe selbst Gott wird, obwohl ja eigentlich nur Liebe von Gott herkommen kann. In einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat der Autor Markus Günther schon vor über 10 Jahren davon gesprochen, dass es eine Ersatzreligion in unserem Land gibt und die heißt Liebe. Und ich weiß nicht, wie christlich geprägt er ist, aber er kommt zu sehr interessanten Beobachtungen. Ich nehme euch da mal mit hinein. Ist jetzt ein bisschen längeres Zitat, aber ihr könnt mitlesen. Nichts und niemand, kein Gott und kein Himmel, überstrahlt unsere Gegenwart so stark wie der Mythos dieser Liebe. Also er meint diese romantische Liebesvorstellung. Er ist der Leitstern unserer Zeit, der angeblichen Vielfalt der Lebensstile. Dem immer wieder behaupteten Individualismus steht ein global uniformierter Lebensentwurf gegenüber. Der Weg zum Glück ist die leidenschaftliche Zweisamkeit. Das einzige Ziel des Lebens ist es, Mr. oder Mrs. Right zu finden. Und dann wird alles gut. Und wenn nicht, fängt einfach alles wieder von vorn an. Auch gut. Der Mythos Liebe erfüllt ausnahmslos alle Kriterien einer Pseudoreligion. Diese höhere Macht verlangt Unterwerfung und verspricht im Gegenzug Erlösung und Heil. Sie duldet keine anderen Götter, verspricht den 7. Himmel und droht mit der Hölle des Alleinseins. Die höchsten Feiertage dieser Religion heißen Valentinstag, Hochzeitstag, Geburtstag. Wer sie nicht angemessen würdigt, wird mit Liebesentzug bestraft. Die Grundgebete: Ich liebe dich. Du bist mein Ein und Alles. Ich bin total verrückt nach dir. Die Sakramente: Zungenküsse, Sex. Das sakrale Erkennungszeichen rotes Herz, die Ikonenfotos von uns, der Altar, der Erlösung, das Ehebett, das Bett, die Hymnen unsere Songs, die Heilige Schrift, unsere Liebesbriefe und außerdem jedes herzzerweichende Zitat, das dem Gott Liebe huldigt, vom kleinen Prinzen über Elton John bis zum Apostel Paulus. Man muss Tomaten auf den Augen haben, um den religiösen Charakter dieses Kultes zu übersehen. Das Herz als Symbol ist in der westlichen Welt längst präsenter als das Kreuz und wird in seiner Bedeutung sicherlich besser verstanden. Will jemand ernsthaft bestreiten, dass die romantische Liebe das ultimative Heilsversprechen der Gegenwart ist? Das ist eine rhetorische Frage. Klingt überspitzt, vielleicht auch ein bisschen fremd, und gleichzeitig muss ich beim Nachdenken feststellen, dass da ein wahrer Kern ist, dass dieser Autor Markus Günther sich das nüchtern anstellen muss und feststellen muss, dass bei all dem rosaroten Kitsch, den wir auf das ganze Thema Liebe gelegt haben, eine wirkliche Gefahr steckt. Er zitiert in dem Artikel an anderer Stelle einen Psychiater, der den Mythos der romantischen Liebe als schlimme, ja sogar schlimmste Lüge bezeichnet und feststellt, dass viele seiner Patienten, die zu ihm in die Therapie kommen, die Liebe aus den Hollywood-Filmen suchen und dann zerbrechen, weil die Liebe im realen Leben nicht zu finden ist. Und er schreibt dann davon: Wer sich von der Liebe den Himmel auf Erden verspricht, wird sich und anderen das Leben zur Hölle machen. Wenn die romantische Liebe zum Gott wird, wenn die romantische Liebe den Gott in der Liebesgleichung ersetzt, wird das Leben für andere Menschen zur Hölle. Und das, obwohl es um Liebe geht. Und ob wir Christen das wollen oder nicht, wir atmen diese Luft. Wir sind Teil dieses Systems geworden, ob wir das wollen oder nicht. Wir kriegen das einfach in unser Leben hineingesetzt durch all das, was uns prägt, was wir sehen, was wir hören. Durch die Werbung, durch die Musik, durch die Filme. Wir werden davon berieselt. Menschen verehren diesen Gott. Sie feiern Gottesdienst sonntagsabends mit Rosamunde Pilcher und sind da voll drin. Das ist das Leben. Und das passiert nicht nur in der bösen Welt. Das passiert genauso auch in christlichen Kreisen. Und manchmal frage ich mich, ob manche von den Romanen, die Bestseller sind, die Christen lesen, ob die so viel anders sind als Rosamunde Pilcher oder wie auch immer diese ganzen da Inga Lindström oder sonst irgend sowas heißen. Nicholas Sparks. Nicht, dass ich das gelesen habe, aber den Namen habe ich schon mal gehört. Ich fand es spannend, mal über diese Art von Liebe nachzudenken. Auch in meinem Leben nachzudenken. Der Götze der romantischen Liebe beeinflusst uns doch, wenn wir lieben. Da entsteht dieser Wunsch, ich muss das haben. Ich brauche das auch für mein Leben. Ich sehe das bei anderen und dann denke ich, ich muss das doch auch haben. Ich will das haben, sonst fehlt mir was. Wenn du als Single lebst, fühlst du dich vielleicht bedeutungslos, weil du denkst, ich werde erst volle Teil der Gesellschaft, wenn ich endlich liiert bin. Und das führt dazu, dass Menschen sich Partner suchen, die sich besser gar nicht gesucht hätten. Nur weil sie jemand haben wollen, damit sie nicht mehr so alleine dastehen. Hauptsache, du hast jemand. Und man muss ehrlicherweise sagen, auch verheiratet sein ist da kein Schutz davor. Wenn du verheiratet bist, in der Beziehung bist, erwartest du alles von deinem Partner. Alles Glück. Der ist für alles Positive im Leben verantwortlich. Die muss alles für mich tun, damit es mir gut geht. Und wenn dieses Gefühl nachlässt, dann checkst du einfach aus. Ist doch ganz normal. Wird einem doch jeden Abend in jeder Serie und in jedem Film so präsentiert. Du suchst beim Nächsten weiter. Der Götze der Liebe redet uns ein. Der höchste Maßstab für uns ist doch das Gefühl. Hör auf dein Herz. Was für ein Quatsch. Wenn romantische Liebe da ist, dann ist doch alles in Ordnung, ganz egal, was man fühlt. Wenn es so gefühlt ist, passt das doch. Kann denn Liebe Sünde sein? So wird es uns doch zugeflüstert. Und man denkt, dass durch diese Liebe, dass durch dieses Miteinander, was da entsteht, dass da doch irgendwo der Egoismus der Menschheit eingedämmt würde. Aber das ist ja ein totaler Trugschluss. Das Gegenteil stimmt ja. Diese überhöhte Form der Liebe, nach der wir uns sehen, wo wir denken, das ist das Optimum, was wir erreichen können, das sorgt ja gerade für viel mehr Ich-Bezogenheit und viel mehr Egoismus, als dass es das eindämmen würde. Denn es geht ja nicht um die Frage, was dient denn dem anderen, sondern es geht um die Frage, was dient denn mir? Ich brauche den besten Partner für mich. Ich brauche die Freunde, die Beziehungen, die mich irgendwie weiterbringen. Ich brauche den Partner, um Bedeutung zu haben. Ich liebe dich, damit ich Bedeutung habe, damit ich wertvoll bin. Menschen missbrauchen die Liebe, um die gefühlte Bedeutungslosigkeit zu erfüllen. Die Dynamik der egoistischen Zweisamkeit herrscht bei allen Menschen. Und damit Beziehungen gelingen, muss diese Dynamik durchbrochen werden, dieser Irrweg der Liebe wieder aufgegeben werden. Es braucht eine Kultur, die anders denkt. Und da sind wir wieder bei dem, der sich das Ganze ausgedacht hat, nämlich bei Gott. Um auszubrechen, um einen anderen Weg zu gehen, muss in unseren Köpfen was passieren. Müssen wir dann nochmal neu drüber nachdenken. Es geht nämlich um die Frage, woher kriege ich eigentlich Liebe? Wo lasse ich meinen Liebestank füllen? Was darf mein Leben wirklich bestimmen? Der Wunsch nach Liebe ist ja da. Und das ist ganz normal. Das wünschen wir uns alle. Und das ist gut und richtig. Und wenn ich liebesfähiger werden will, dann brauche ich andere Quellen, um mich damit zu füllen, als mich selber. Und wo ist ein besserer Ort als der Ursprung der Liebe? Der Predigttext gibt uns ja hier eine Antwort, wie die wahre Liebe aussieht, wenn es da heißt, das Fundament der Liebe ist nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Gott hat uns geliebt. Das ist das Fundament, das habe ich schon gesagt. Niemand sonst kann mich so lieben. Niemand sonst kann meinen Liebestank so füllen. Das wird nicht meine Ehefrau tun. Das wird nicht mein bester Freund tun. Nicht irgendein guter Bekannter, auch nicht meine Eltern oder wer auch immer. Nur Gott kann unseren Liebestank wirklich füllen. Das Liebesgeständnis Gottes geht so viel tiefer als das Liebesgeständnis, was meine Frau mir geben kann. Auch wenn das so viel wertvoll ist, wenn der Mensch, mit dem man am engsten zusammenlebt, einem das sagen kann. Aber es geht noch so viel tiefer. Ich muss es hören aus dem Mund meines Schöpfers. Das gibt mir wirklichen Wert. Das gibt mir wirklichen Halt. Das ist ein Zuspruch von höchster Stelle. Und Gott spricht es dir zu. Ich liebe dich. Und er sagt das nicht, weil er was von uns haben will, weil er uns rumkriegen will. Er sagt das nicht, weil er das braucht. Gott ist in sich völlig zufrieden. Der hat keinen Anspruch, keinen Mehrwert davon. Der braucht das nicht, um sich besser zu fühlen. Er sagt das, weil er die Liebe ist. Es entspricht seinem Wesen. Seine Liebe ist anders als unsere Liebe. Er hat nicht zuerst an sich gedacht. Er wollte sich geben. Jesus, Gottes Sohn, hat sein Leben gegeben. Er zeigt das. Die aufopferungsvolle Liebe, die Selbsthingabe ist der höchste Liebesbeweis, den es gibt. Jesus liebt den Vater, auch uns Menschen. Am Kreuz hat er nicht gefragt, als er da hing, was habe ich davon, wenn ich da jetzt hänge? Wie fühlt sich das an? Sicherlich nicht besonders gut. Und trotzdem macht er das. Er hat uns geliebt. Gott gibt zuerst. Und das ist das Vorbild für unsere Liebe und auch eine Kraftquelle für unsere Liebe in den ganz verschiedenen Beziehungen, in denen wir stehen. Für die Ehe, aber genauso auch für Freundschaften, für das Miteinander in der Gemeinde und all das, was sonst noch ist. Wenn du Liebe geben willst, musst du dich zuerst von dem füllen lassen, der die Liebe ist. Von Jesus, von Gott füllen lassen. Er füllt den Liebestank, den wir so oft anderweitig füllen, und das macht einen Unterschied. Also ich kann ja, das hier ist jetzt der Liebestank, gut nachvollziehbar, ich kann ja versuchen, den selber zu füllen. Hoffen wir mal, dass das gute Qualität ist. Ja, man kann es erkennen. Also ich kann den jetzt ja füllen. Das sieht ja gut aus. Das mit dem Knoten war noch nie meine Stärke. Na komm. Ja, so. Also das sieht ja wunderbar aus, aber es funktioniert nicht. Ich habe den Liebestank gefüllt, das ist aber nicht das, wie es gehen soll. Ich brauche den Liebestank von anderer Stelle. Ein Liebestank, der stärker ist als meine Liebe. So. Wenn ich es nicht selber fülle, dann wird das ganz anders sein. Dann geht das ganz anders ab. Dann funktioniert Liebe viel besser. Das ist wunderbar. Das ist jetzt die Erinnerung daran für die nächsten Wochen, wo wir unsere Liebe füllen müssen. Das Gute ist, hier im Gemeindehaus wird es so warm. Ich bin mal gespannt, wie lange der hält. Welcher zuerst runterkommt, bei mir im Büro hängt auch schon einer, ich habe das mal getestet, also machen wir jetzt den Wettbewerb, wer hat den besseren Liebestank. Also wir merken, wir selbst können es versuchen, aber das wird uns nicht weiterbringen. Unsere Liebe reicht nie. Wir müssen uns woanders füllen lassen. Liebe im Sinne des Erfinders wird deine Beziehungen verändern. Und wir werden das in den nächsten Wochen noch runtergebrochen sehen, aber kleiner Vorgeschmack so als Appetitanreger für die nächsten Wochen. Wenn du alleine lebst, wenn du Single bist, ist vielleicht dein größter Wunsch nach einem Partner. Und du hast diese offene Wunde in deinem Leben, weil du weißt, irgendwo fehlt was. Vielleicht hattest du schon mal eine Beziehung und es ist kaputt gegangen und du spürst, da fehlt was. Und wenn du zu Gott kommst und ihn kennenlernst und nochmal mehr verstehst, wie groß und wie tief seine Liebe ist, dann erkennst du, ja, mir fehlt vielleicht diese menschliche Liebe, aber ich werde an anderer Stelle noch viel mehr geliebt, als ich mir das als Mensch vorstellen kann. Ich bin von höchster Stelle geliebt. Und vielleicht hilft dir das, auch mit dieser Wunde umzugehen und zu warten. Und als Ehepartner weißt du, dass du und dein Partner nicht, dass ihr nicht perfekt seid. aber du wirst durch Gottes Liebe bereit, dich zu geben. Und auch wenn du immer wieder Ecken und Kanten an deinem Partner feststellst und eigentlich sagst, wie konnte ich damals vielleicht nur so blind sein vor lauter Verliebtheit, das zu übersehen, dann gibt dir Gott die Liebe, diesen Menschen zu lieben. Denn ganz ehrlich, wenn Gott in dein Leben schaut, gäbe es genügend Ecken und Kanten, wo er sagen würde, wie konnte ich den eigentlich nur lieben? Und er tut es trotzdem. Jeden Tag neu. Es gibt so vieles, was wir Liebe nennen. Aber das meiste davon lässt uns leer. Wir suchen an allen möglichen Stellen, um unseren Liebestank zu füllen. Und Gott sagt eine ganze Menge zum Thema Liebe. Und er sagt nicht nur etwas, sondern er gibt sich auch. Er gibt die Liebe ganz praktisch. Gott hat eine Menge mit unseren Beziehungen zu tun. Und von daher, lass dich und deine Liebe von dieser Urliebe Gottes füllen. Nur das zerbricht diese egoistische Zweisamkeit, das egoistische Herz, den Wunsch nach Dingen, die nicht erfüllbar sind. Und das macht dich am Ende fähig, wirklich zu lieben. Lieben in einer ganz neuen Qualität und Tiefe, vielleicht auch Höhe, die wir uns noch gar nicht so vorstellen können. Lieben in wahrer Liebe. Ich bete mit uns. Jesus, danke dafür, dass du uns deine Liebe schenkst, dass du uns zuerst geliebt hast, schon lange bevor wir überhaupt daran denken konnten, dich zu lieben. Lange bevor wir überhaupt verstanden haben, was Liebe eigentlich wirklich heißt, was wahre Liebe wirklich ist. Du schenkst uns deine Liebe an jedem Tag, begegnest uns immer wieder neu, auch wenn wir gar nicht so viel zum Lieben mitgebracht haben, begegnest du uns mit deiner Liebe, mit der Vergebung, mit der Annahme, mit deinen offenen Armen, wo du vor uns stehst. Jesus, und du kennst jeden von uns mit unseren unterschiedlichen Prägungen, mit unseren unterschiedlichen Gedanken, mit unserem unterschiedlichen Herz, mit den Beziehungen, in denen wir stehen, ob wir glücklich und zufrieden sind mit der Situation, ob wir darüber trauern, ob das schmerzhaft, ob das verletzend ist, was wir erlebt haben. Und ich bitte dich, dass du uns alle immer wieder neu mit deiner Liebe füllst, dass wir tiefer erkennen, dass nicht dieses Romantische das ist, was uns glücklich macht, was wir vielleicht an vielen Stellen genießen können, wo wir aber am Ende merken, ganz tief im Herzen bleiben wir leer, sondern dass du es bist, der uns füllt. Dass du es bist, der uns stark macht. Dass unser Liebestank so voll ist, dass wir abgehen. Dass wir weiterschenken können davon. Dass wir uns dabei nicht abmühen müssen, sondern immer wieder sagen, hey, ich schaff's nicht mehr, ich hol's mir bei dir, Gott. Deine Liebe hat kein Ende. Das hört nicht auf. Wie gut, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir von dir immer wieder bekommen. Und dass du uns das schönste Liebeslied vorsprichst und zeigst, dass du dich für uns gibst aus Liebe. Wohin sonst sollten wir gehen, um unseren Liebestank zu füllen? Herr, wir wollen zu dir kommen. Amen.